Willkommen zu einer neuen Ausgabe FCK Podcast, Folge 17. Nach langer Pause sind wir wieder da. Heute am 22. Oktober nehmen wir auf. Ich werfe mal einen Gruß in die Runde. Hallo Philipp, hallo Thomas, hallo Rico.
Hallo.
Hallo.
Und, wie geht's euch? Erzählt mal ein bisschen, seid ihr fit?
Fit, ja, müde auch. Geht nicht so gut zusammen, ich weiß auch nicht. Seltsame Gefühlslage in letzter Zeit. Ob der Betze damit was zu tun hat, kann ich jetzt noch nicht 100% sagen.
Das finden wir heute raus. Betze ist natürlich unser großes Stichwort. Wir fangen mal an mit der Schreckensszene von gestern. Das war natürlich nicht das 1:1, sondern die schwere Verletzung von Dominik Schad. Wie habt ihr denn das gesehen oder gehört? Ich frage mal bei Rico nach, der hat das im Fanradio gehört. Wie wurde es denn da beschrieben? Das wird mich jetzt mal interessieren.
Nee, ich habe nur die erste Halbzeit im Fanradio gehört.
Ach so.
Also verflucht. Die Szene habe ich schon live gesehen. Also bei Magenta hat man ja einfach gesehen, dass der reingerollt ist, und erst in der Zeitlupe hat man gesehen, wie das Bein so schön so schön wegknickt. Das war ja genau so.
Okay. Und Thomas, wie hast du es registriert?
Ich war ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt, als es passiert ist. Und ich habe da auch gar nicht mehr so intensiv auf das Spiel geachtet, weil ich wieder etwas frustriert war. Ich habe dann nur mitgekriegt, dass der minutenlang behandelt wurde, und haben es im Nachhinein mit der Zeitlupe nochmal gesehen. Und ich bin leider keiner, der sowas gut erträgt. Von daher hat es mich erstmal innerlich geschaudert und ich musste schnell weggucken.
Ja. Und Philipp, wie war es bei dir?
Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so direkt live gesehen. Ich habe dann nur die Reaktion von Yannick Bachmann gesehen, und das hat mir eigentlich schon gelangt.
Genau.
Dann wusste man schon, dass irgendwas nicht ganz so richtig ist.
Ähnlich ging es mir. Ich habe der Fuß stand einfach falsch rum, und dann habe ich Yannick Bachmann gesehen und dann war klar, da ist was kaputt. Aber an dieser Stelle mal natürlich gute Besserung, und hoffentlich heilt das ganz gut und er ist bald wieder dabei. Natürlich dauert es lange, aber das wird schon wieder. Ist halt leider auch im Fußball nicht zu vermeiden teilweise.
Ich habe nur, ehrlich gesagt, heute, als die Meldung kam, Wadenbeinbruch, habe ich also in gewisser Weise aufgeatmet, weil es hätte auch was Schlimmeres sein können.
Sind anscheinend keine Bänder durch.
Ja, genau, weil ich habe zuerst so Sprunggelenk gedacht oder sonst irgendwie, und schlimm genug.
Also dauert halt. Bitte?
Ich wollte sagen, so eine ähnliche Szene war vor 2 Wochen bei einem Footballspiel beim Quarterback von den Dallas Cowboys. Sah eigentlich wirklich genauso aus. Und soweit ich weiß, hat der die Bänder gerissen und hatte auch einen offenen Bruch. Also das kann auch ganz schnell bitterer werden. Also vielleicht war das noch so Glück im Unglück.
In der Halbzeitpause wird, glaube ich, was bei Magenta gezeigt von vorgestern Dresden, und da hat es den Ex-Lautrecker Chris Löwe auch ziemlich zerlegt. Das Knie.
Das hat mein Bruder erzählt. Guck mal, Dominik Schad, Glück gehabt.
Gibt's da Prognosen, wie lange das dauert?
Nein, um Gottes Willen.
Locker ein halbes Jahr plus.
Boah. Ich würde auch sagen, 3 bis 6 Monate plus minus, würde ich mal schätzen.
Also je nachdem, wie es heilt. In der zweiten Liga ist er dann wieder dabei.
Ja, muss ja aber bedenken, die Heilung ist das eine, und dann wieder die Muckis aufbauen und so weiter und so fort. Naja, warten wir es ab. Hoffen wir, dass er schnell zurückkommt. Und jetzt frage ich mal direkt nach bei euch Taktikfüchsen. Wer ersetzt ihn denn? Also ich meine, wir haben jetzt, soweit ich weiß, keinen, wie man so schön sagt, etatmäßigen Rechtsverteidiger. Mir fallen da nur 2 Linksverteidiger ein, Luschek oder Herrscher. Was denkt ihr denn? Philipp, was meinst du?
Ich sage Herrscher, weil er ist, glaube ich, als er hierher gekommen ist, wurde gesagt, dass er links sowie rechts spielen kann. Insofern denke ich jetzt, dass Herrscher reingeht.
Gibt es da andere Meinungen?
Nee, hätte ich auch so gesagt.
Ich hatte ja vor dem Spiel gehofft, dass vielleicht Herrscher Luschek vertreibt, weil ich den wirklich nicht sonderlich stark finde. Aber gut, das hat sich jetzt anscheinend erledigt. Außer wir haben vielleicht noch irgendeinen bei der zweiten Mannschaft.
Gut, man könnte auch noch einen vertragslosen Spieler verpflichten. Vielleicht wäre das auch noch...
Florian Dick.
Hast du da gedacht?
Naja. Ich meine nicht, ich meine Spieler, die noch aktiv sind. Ne? Es wäre eine Option. Aber mal gucken. Die sind noch ein paar unterwegs. Dann wird es wohl Herrscher, das vermute ich jetzt auch mal. Also auf die Schnelle wird es ja keinen anderen geben. Anderes Problem, das wir jetzt haben, das wir schon länger haben, wir gewinnen einfach nicht mehr. Jetzt sind wir, glaube ich, seit 4 Spielen ungeschlagen. Schön und gut, aber der letzte Sieg, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Thomas, woran liegt's? Sind die anderen zu gut? Treffen wir das Tor nicht? Was ist unser Problem?
Ja, das ist eine wilde Mischung. Also wenn ich mir angucke, wie wir das Tor jetzt gegen Ingolstadt, weil es einfach das letzte Spiel ist, also von dieser Art gibt es Beispiele, gibt es sehr viele. Wie wir dieses Tor kassieren in Überzahl, das darf einfach nicht passieren. Der schlägt einen Ball hinten raus, der dotzt einmal auf und hat 10 Spieler überspielt und keiner greift mehr, kann mehr eingreifen. Das darf dir im Profifußball so nicht passieren. Da muss man auch knallhart sagen, das ist kollektives Pennen und das ist nicht das erste Mal die Saison, dass uns hanebüchene Verteidigung ein Tor kostet und im Endeffekt kostet das halt gerade so enge Spiele. Ingolstadt hat letztes Jahr den Aufstieg knapp verpasst, das ist jetzt keine schlechte Mannschaft. Ich meine, da musst du dann halt 100% da sein, dann darf dir sowas halt nicht passieren.
Obwohl man auch sagen muss,
Rico?
Ja, Rico, mach du. Ich wollte nur sagen, dass zu dem Zeitpunkt hätte das Spiel eigentlich gar nicht mehr so eng sein müssen. Also ich sehe das größere Problem eher in der mangelnden Chancenverwertung, weil so ein Ball, so ein Fehler passiert dir in 90 Minuten, aber hätten die halt vorher mal in der Druckphase noch ein zweites näher gelegt, gut, dann wäre das passiert und jo, wäre nicht schlimm gewesen, aber du musst halt auch die Dinger machen. Wenn man sich jetzt an das letzte Spiel zurückdenkt gegen München, wären wir jetzt Ingolstadt gewesen, ja, wir waren 90 Minuten eigentlich unterlegen. Und dann machen wir die letzten 5 Minuten, haben 2 Riesenchancen. Ingolstadt hat jetzt im Vergleich zu uns gestern das Ding gemacht. Wir machen die Dinger halt 5 Meter vom Tor, schießen wir noch oben drüber.
Wobei man sagt ja im Fußball immer so schön, ne, solange du die Chancen hast und du machst sie nicht, ist das weniger problematisch, als zu sagen, du hast keine Chancen. Weil das am Abschluss feilen, das kann Tagesform, das kann Kopfsache, das kann Training sein, daran kannst du arbeiten. Also, ja, ist natürlich unglücklich, wenn dann, ich glaube, gegen Ingolstadt hätte es ja eigentlich auch ein Tor geben müssen, das dann aberkannt wurde von Poirier, das zweite.
Ja, aber auf...
Ja, gut, ich wollte gerade sagen, Ingolstadt hat ja auch das Gleiche.
Also das war ausgleichende Gerechtigkeit.
Die hatten ja auch ein Tor.
Ja, aber das könnte ja trotzdem auch mal zu uns im Guten ausgelegt werden, oder?
Ja, seit 2 oder 3 Jahren nicht.
Ja, ich weiß.
Aber im Vergleich zu den ersten Spielen sieht man halt schon eine Steigerung.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sieht man denn eine Veränderung beim neuen Trainer Jeff Saibene? Rico, du hast da schon angesetzt.
Also meiner Meinung nach ja. Ich finde das Spiel sehr viel schneller, weniger abwartend. Also mir persönlich gefällt es auch besser und die Mannschaft spielt meiner Meinung nach auch besser, hat mehr Chancen. Bei Schommers am Ende war das, ja, leider ziemlich chancenlos. Wir haben teilweise viel Ballbesitz gehabt, aber wenig Chancen. Und ja, es war halt wie jedes Jahr am Anfang von der Saison, muss ein Trainer gehen. Das ist beim Betze normal. Aus irgendeinem Grund seit, ich glaube seit Rund Jajic, oder? Hat kein Trainer mehr als 2 Saisons bei uns gecoacht, oder?
Ich glaube, es ist müßig darüber jetzt Buch zu führen.
Aber kommt in die Richtung
hin, ja. Aber Philipp, meinst du nicht, es liegt vielleicht einfach auch noch an den neuen Spielern, die wir haben, die jetzt zum Beispiel Hanslik oder so, der jetzt mitwirkt, der das Spiel ein bisschen schneller macht, oder auch der Redondo ist jetzt, glaube ich, nicht der schnelle Spieler, aber der hat schon noch so ein paar Bewegungen drin, die man vorher nicht hatte?
Also
liegt es wirklich am Trainer?
Ich habe gestern mit einem Kumpel geguckt und ich habe gesagt, lass es noch ein paar Spiele so sein, dann wissen die schon, wer wo wie läuft. Also ich meine, klar, die kennen sich generell nicht untereinander. Ich meine, dieses auf Zeit spielen von wegen, sie brauchen Zeit, ja, das ist leider Gottes so, man hat sie aber nicht und bla bla bla. Aber ich sehe es ähnlich wie die anderen, dass, also ich finde, die Charaktere, die jetzt in der Mannschaft sind, die zeigen das schon. Jetzt gerade in den letzten Spielen unter Jeff Saibene eher, weil ich glaube einfach, dass das Spiel von Schommers, das war so eine Schablone und die haben sie nicht bedienen können im Endeffekt. Und er hat da zu sehr dran festgehalten und war unglücklich bei der taktischen Aufstellung, nenne ich es jetzt mal. Und das, was Saibene ganz am Anfang gesagt hat, dass er den Leuten wieder oder den Spielern wieder so ein bisschen Spaß vermitteln will oder mit Spaß Fußball spielen will, das sieht man jetzt eher. Er will so ein bisschen ungezwungener nach vorne gehen und auch mal vielleicht auch was ausprobieren. Dass da im Moment noch nicht alles funktioniert, ja, aber ich denke schon, dass das in den nächsten Spielen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es jetzt am Samstag schon zu 3 Punkten reicht. Also ich gehe schon von aus, dass da was Zählbares jetzt in nächster Zeit rumkommt.
Ich hoffe es. Wir haben ja auch noch, übrigens hat gestern Morabet ein bisschen defensiver gespielt als sonst, was ich sehr gut fand, weil ich finde, er macht in der Offensive zu viel Quatsch und war eigentlich im zentralen Mittelfeld da sehr gut aufgehoben. Wir haben ja noch Nicolas Sessa und Marius Kleinsorge, wenn der mal endlich in die Gänge kommt, noch in der Hinterhand. Also die sind ja noch gar nicht so zum Zuge gekommen. Sessa hat noch gar nicht gespielt. Auch ein guter Kicker.
Shifty war gesperrt.
Da ist schon noch ein bisschen.
Oder verletzt.
Ja, stimmt.
Ja.
Verletzt. Den haben wir auch noch. Lukas Röser hätten wir auch noch. Der ist jetzt, glaube ich, erstmal außen vor. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial vorhanden. Oder seht ihr das anders?
Nee, Potenzial hat der Kader auf jeden Fall. Ich meine, wenn du guckst, dass du mit Purier auch den Drittliga-Torschützen von vor 2 Jahren im Verein, also jetzt im Kader hast. Also qualitativ ist dieser Kader besser als wo wir aktuell stehen. Das, ich glaube, das ist die diplomatische Antwort.
Sehr schön. Ich würde mal noch kurz beim Sturm bleiben. Stichwort Elias Huth, der letzte Saison 14 Tore für den FSV Zwickau geschossen hat. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie? Ich weiß nicht, vielleicht kann mir da jemand noch ein Referat halten, wie er das gemacht hat. Ich bin sehr interessiert, ich will es gern wissen, weil im Moment sehe ich ihn noch so gar nicht bei uns angekommen. Thomas, du wolltest, glaube ich, ein Referat halten. Du hast
ja, es gibt im Fußball, wenn du im Strafraum gefoult wirst, dann kriegt die gefoulte Mannschaft einen sogenannten Strafstoß, wo ein Spieler aus 11 Metern, ja nicht immer, aber in der Regel, wo ein Spieler aus 11 Metern aufs Tor schießen kann. Und als Fußballprofi bedeutet das im Prinzip, dass du eigentlich ein Tor schießt. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Elfmeter Hut letzte Saison geschossen hat. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich meine, es ist natürlich immer eine Sache der Umstände. Wenn er in Zwickau irgendwie seine Flügelzange hat, die genau funktioniert hat, und er ist halt ein Spieler, der braucht die Bälle, der kann sie dann im Strafraum festmachen und verwerten. Wenn der Spieler da letzte Saison funktioniert hat, dann wahrscheinlich auch, weil das Mannschaftsgefüge einfach ein anderes war. Und wenn er jetzt hier nicht funktioniert, ist das nicht per se, weil der Spieler schlecht ist, sondern dann passt er halt einfach da nicht so rein. Aber da muss er sich halt als Profi, der er nun mal ist, halt auch so arrangieren und so umfunktionieren, dass er funktioniert. Also man verteidigt die Spieler immer stark. Ich denke, das sind Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die müssen gucken, dass sie da reinpassen und funktionieren.
Also was ich letzte Saison, ich habe nicht viel Spiele von ihm gesehen, also auch nicht in der Zusammenfassung. Aber wenn ich mal Tore von ihm gesehen habe, waren die wirklich, Ball kommt von außen, Flanke rein und er steht in der Mitte und köpft. Was ja auch in Ordnung ist. So hat Lakic bei uns auch sehr viele Tore gemacht. Nur wir spielen halt nicht so. Da ist ja. Also viele Flanken kommen dann nicht wirklich.
Ich fand, er hat es gestern in ein, zwei Szenen ganz gut gemacht, was er vorher nicht so gut gemacht hat, auch mal den Ball zu halten. Der hat ständig die Bälle verloren, obwohl er so ein Riesenklotz ist. Und gestern hat er so in 2, 3 Szenen hat er es dann gemacht und auch den Ball weitergespielt. Das wäre noch so eine Option, dass man ihn dann vorne reinstellt oder reinbringt und nochmal so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber naja, vielleicht packt das noch. Kurze Anmerkung zum Elfmeterschießen oder Elfmeter. Da gibt es eine schöne Doku von der ARD, 50 Jahre Elfmeterschießen, wie das erfunden wurde und wie das dann sich entwickelt hat. Sehr spannend, kann ich euch nur empfehlen. Aber zurück zum FCK. Also ich meine, wir wurden jetzt besser, wir haben jetzt mehr Torchancen erarbeitet, der Purier hat endlich mal getroffen. Wie soll es denn jetzt am Samstag gegen Meppen mit dem Sieg klappen, Philipp? Du hast ja schon angedeutet, dass du an den Sieg glaubst. Was macht dich denn da so sicher?
Ich gehe davon aus, dass es sich, sagen wir es mal so, die Mannschaft, ich denke mal, dass die Mannschaft genauso aufgestellt sein wird wie gestern, außer Dominik Schad halt, logischerweise. Aber sonst denke ich mal, dass das so die Stammelf sein wird. Und ich denke, man sieht pro Spieltag jetzt pro Spiel eine gewisse Entwicklung. Und ich gehe einfach davon aus, dass wir gewinnen. Also ist einfach so. Dass wir halt mal auch die Chancen nutzen. Ich meine, Poiré hat jetzt mal das Tor gemacht, endlich. aber die anderen dürfen auch gerne mal Tore schießen oder mal eher drauf schießen. Das ist genauso wie Sabine, glaube ich, zu Hikmet Şıfşı gesagt hat in Wiesbaden, dass er halt immer mal drauf zimmern soll. Hat er dann gemacht und es war ein Tor. Aber sie müssen halt nicht so klein-klein oder sonst irgendwie, aber halt auch mal die Chance nutzen. Dann ist auch ein Fehler hinten nicht ganz so dramatisch.
Vielleicht sollte der Sabine öfter mal sagen, was die Spieler machen sollen.
Ja gut, wenn er das immer sagen müsste, dann haben sie einen Beruf verfehlt. Also.
Apropos Sabine, das hätte ich fast vergessen. Da war doch was gestern. Ja. Also, wer hat's gesehen von euch?
Ich hab's direkt live,
gesehen. Den Henkelkick? Also nur Philipp und ich?
Nee.
Also
ich hab's mitbekommen, aber ich hab's nicht live gesehen.
Okay.
Also mir sind böse Worte durch den Kopf gegangen, beziehungsweise ja, ich habe es auch laut ausgesprochen.
Dann beschreibe ich für euch mal kurz die Szene. Also es war direkt nach Abpfiff, da gab es noch so eine, wie man sich halt so trifft, ne? Gegner und Heimmannschaft treffen sich noch so, machen ja, gutes Spiel, bliblablub. Und dann steht Sabine beim Schiri, Henke auch, und Henke ist dann irgendwie hinter Sabine und tritt ihm einfach in die Kniekehle oder ans Schienbein, ich weiß gar nicht genau, und geht dann einfach weg. Geht dann so weg, als wäre nichts.
Nee, du hast schon, wenn du es genau siehst, dann siehst du, dass er erstmal schneller wegläuft und dann ihm genau. Alles so scheißegal ist. Was mich dann echt gewundert hat, oder Respekt an die Ingolstädter Spieler und auch den Torwart, dass er Sabine zurückgehalten hat, weil.
Ja, Sabine war fuchsdeibelswild danach.
Ja. Fuchsdeibelswild.
Der wäre dem Henkel fast an den Henkel gesprungen.
Ich meine, jetzt müssen sie ja beide Stellung beziehen beim DFB. Ja. Henke hat schon irgendwie gesagt, es wäre freundschaftlich gedacht. Ja, naja.
Ich habe auch schon gelesen, dass er gesagt hat, es war eine dumme Aktion von ihm.
Ah, okay. Dann hat er eine ziemlich schnelle Meinungsänderung irgendwie drin. Keine Ahnung. Ja. Aber er macht ihn nicht sympathischer, sagen wir es mal so.
Ja, ich fand Sabine im Sky, hätte ich was gesagt, im Magenta-Interview danach noch ganz sympathisch. Als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, ja, ich möchte eigentlich gar nichts dazu sagen, also keine Kommentare, die Bilder sprechen für sich. Das sagt alles aus und so.
Ja, dann war auch sehr professionell.
Er wirkte sehr cool, ich glaube, innerlich hätte er ihm gerne...
Klar.
Naja. Das war schon eine ziemliche Schulhof-Kindergarten-Aktion. Naja.
Ich habe es ja gestern gesagt, Henke war wahrscheinlich so ein Kandidat, der früher mal in die Brennnesseln gestuckt wurde auf dem Schulweg.
Ja, von Thomas Oral, der im Interview auch, mein lieber Scholli, ey. Was für ein unsympathischer Mensch, muss ich mal an dieser Stelle laut sagen.
Der und Henke an der Seitenlinie, das haben sich zwei gesucht und gefunden.
Der Co-Trainer ist auch nicht besser.
Naja, Ingolstadt, hallo.
Ja.
Ja.
Erinnert euch an die Torhymne von Ingolstadt.
Ja.
Das macht aggressiv, kann ich verstehen.
Ne, ich glaube, als ein Henke, wenn du von Co-Trainer vom deutschen Meister und Champions League-Sieger zu, was ist er, Co-Trainer von Ingolstadt in der dritten Liga absteigst. Ich glaube.
Der ist aber schon also Abstieg ist das schon.
Ja, aber ich glaube, das nagt auch an einem. Also,
kann ich dir so gar
nicht sagen. Kann ich mir schon vorstellen. Also, stell dir vor, du spielst noch gegen Real Madrid, Barcelona und dann spielst du vor. Nicht böse gemeint, 2900 Leuten auf dem Betze und bist nicht mal die Nummer 1. Bitter. Also schon so ein
Henke
bisschen versagt.
Henke ist seit 2013 in Ingolstadt.
Ja, gut.
Zwischendurch war er mal Co-Trainer beim SC Shanghai Greenland Shenhua.
Oh, Glückwunsch.
Aber das nur als Profi-Wissen für euch. Und er war Chef-Scout bei Aston Villa.
Ach was.
Insider-Wissen. Verrückt.
Und seine Kinder haben hier Abi gemacht. Wow, war der gestern auch stolz erzählt.
Weil, für die kleinen Kinder da draußen, er war auch mal bei uns Coach. Und zwar vom 1.7.2005 bis zum 19.11. Sau lang, 2005.
Hat gegen Mainz verloren.
Hat auch nicht so geklappt. Kam danach nicht Schädel direkt da? Ich weiß
nicht. Nein. Zeit. Danach kam der Wolf.
Ist auch egal.
Schiriakos Forza wollte es machen.
Jetzt bringst du ja aber Infos raus. Warum hat er das nicht gemacht?
Was hieß Infos? Das weiß man noch damals, dass Sforza suspendiert wurde, weil er zum Präsidenten gegangen ist. Ich glaube damals Jägi oder Göbel, keine Ahnung. Und er hat gesagt, der kann nix, mach mich zum Spielertrainer. Und dann wurde er rausgeschmissen. Kurze Zeit später dann Henke. Und dann wurde Wolf geholt. Aber Wolf wollte Sforza auch nicht.
Mhm. Und bringt uns gerade sehr viel weiter.
Ja. Und dann
so, letzter Fun Fact.
Was? Und dann war Fun 2006 Fact, Wolfsburg. Ja? Man kennt die Geschichte.
Fun Fact: Michael Henke war Co-Trainer unter Marco Kurz. Was? So schließt sich der Kreis. Ja, bei Ingolstadt. Marco Kurz war auch mal Coach von Ingolstadt.
Ja.
Echt?
Ja.
Wann war das?
Auch 2013. Doch, ja, 2013.
Okay.
Ja.
Gut, das ist jetzt nicht der Henke-Podcast.
Ja, aber wir schweifen ab. Kommen wir lieber zum Wesentlichen, und zwar zu den Investoren, die den FCK jetzt mit 11 Millionen bereichert haben. Wie habt ihr denn das mitbekommen? Ich fand es relativ überraschend, als die Meldung kam. Ich war klar, wusste ich, dass es diese Gruppe gibt. Aber dass es jetzt 11 Millionen für rund 33% geworden sind der Anteile, finde ich schon mal ganz okay. Mhm. Mhm. Gutes Fundament. Ich finde es halt immer wieder ernüchternd, wie wenig wert wir eigentlich sind. Aber es ist halt im Moment so. Oder wie habt ihr das aufgenommen? Diese positive Nachricht auf jeden Fall.
Tja,
Thomas fängt an.
Man muss immer mal gucken, wie viel im Endeffekt davon dann tatsächlich in die sportliche Abteilung fließt. Also sprich in den Kader. Also 11 Millionen, das klingt jetzt gut, ist auch schön. Ich meine, du sagst, wir sind wenig wert mit hochgerechnet 33 Millionen scheinbar, dass die Anteile wert sind. Jo, wir sind gerade auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga und dümpeln da jetzt im dritten Jahr rum. Also ich finde, es ist jetzt nicht vermessen zu sagen, dass das schon ungefähr den Wert betitelt, auch wenn das natürlich dem FCK-Fan mir auch wehtut. Aber ja, also es ist natürlich super, dass das Geld darüber tatsächlich auch zu verfügen. Und ich hoffe, dass man darüber dann auch verfügen kann. Und dass man es vor allem sinnvoll einsetzt.
Ja, wo würdest du es einsetzen? Was heißt sinnvoll für dich?
Ja, jetzt zu sagen, eher steckt das Geld ins Nachwuchsleistungszentrum, wäre wahrscheinlich so die populäre Meinung, finde ich auch wichtig. Da muss was hin. Aber man muss einfach gucken, dass man jetzt diesen Kredit, den man hat, der kein Kredit ist, und das ist unglaublich viel wert, dass man den nutzt, um sämtliche Strukturen so anzupassen, dass das auch eine langfristige Basis ist, auf der man arbeiten kann. Weil jetzt diese 11 Millionen zu haben, schön und gut, aber dann damit im Endeffekt davon zu leben, aber es nicht einzusetzen, dass man davon langfristig was hat, wäre das Schlimmste, was man machen kann. Deshalb hoffe ich einfach, dass es sinnvoll eingesetzt wird. Und wie genau, ja, kann ich nicht sagen. Ich bin aber auch kein Wirtschaftler und ich bin auch kein Entscheider, zum Glück beim FCK.
Philipp, wo würdest du das Geld hinpacken?
Ich könnte meine Kontonummer angeben, aber
ja, gebe ich nee, weiter, kein Problem.
Es ist echt schwierig, da was zu sagen. Ich meine, ich fand es auch gut, auch überraschend, dass das so zwischen Tür und Angel jetzt einfach veröffentlicht wurde. Aber dass es so kommt, war ja mehr oder weniger klar. Ich fand es nur gut, dass es nicht auf den letzten Drücker ist, weil ist es nicht Ende nächster Woche oder so irgendwie?
Ich glaube Ende Oktober, ja.
Mit dem Insolvenzverfahren und alles Mögliche, dass das jetzt nicht am letzten Tag noch irgendwie passiert. Insofern finde ich das ganz gut. Die Namen kannte man auch schon vorher. Die Zahlen fand ich überraschend, aber auch in Ordnung jetzt erstmal, weil das ist ja nur der Beginn, nenne ich es jetzt mal. Schwierig. Ich meine, klar, du kannst jetzt aktuell erstmal nicht in den Kader investieren, wenn dann erst in der Winterpause. Bis dahin ist noch ein bisschen. Aber ja, wie Thomas sagt, man muss halt jetzt mal gut reinvestieren und vielleicht auch mal was auf der hohen Kante liegen lassen. Also, oder beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ich bin auch kein Wirtschaftler.
Ich hoffe halt, dass das Geld nicht einfach direkt weg ist, weil man irgendwelche Löcher stopfen muss. Und dann fast bei null ist, vielleicht schuldenfrei ist, aber.
Ja, nee, die Löcher musst du ja in dem Moment dann nicht mehr stopfen. Weil, wenn das Insolvenzverfahren ja durch ist, dann gibt es ja nichts mehr zu stopfen.
Gut, oder mit Löchern meine ich vielleicht auch Sachen, die man reparieren muss oder sonst was. Ich meine, das Stadion bröckelt vor sich hin, sowas.
Ja, das ist halt das nächste Thema dann mit der Stadt anzugehen. Also das Stadion generell, klar.
Aber ich denke mal, so im Nachwuchsleistungszentrum, da wäre es gut aufgehoben. Und ja, vielleicht einfach ein, zwei Sachen modernisieren und ansonsten mal gucken. Geld ist jetzt da, ist ja schon mal positiv. Der Rico hat noch gar nichts zur Kohle gesagt. Möchtest du noch was ergänzen?
Also ich glaube, ich bin da ein etwas vorsichtiger. Ich würde es jetzt wirklich erstmal abwarten, wie die Mannschaft eventuell bis zur Winterpause steht. In der Winterpause vielleicht noch einen Außenverteidiger holen. Oder beziehungsweise jetzt kann man ja schon einen Vertraglosen sich holen. Aber gucken, wie die Mannschaft steht. Weil wenn wir noch ein Jahr dritte Liga finanzieren müssen, brauchen wir wieder das Geld. Beziehungsweise wir wissen alle nicht, ob wir überhaupt nächstes Jahr wieder Zuschauer haben. Und dann fehlt da wieder das Geld. Und deswegen würde ich jetzt nicht alles direkt verplanen oder woanders reinstecken, weil wenn wir vielleicht noch ein Jahr ohne Zuschauer überleben müssen in der dritten Liga, am Ende brauchen wir die 11 Millionen.
Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde nicht über Corona geredet.
Tut mir leid, ja.
Aber gut, ja klar, gehört dazu, ist ja leider so. Aber ja, ich denke schon, dass es vorsichtig ist. Wir werden jetzt hier nicht mit den Geldscheinen rumwedeln und keine Ahnung, Arilson verpflichten oder so. Aber ja, das wird schon hoffentlich gut angelegt werden, wie auch immer. Ich gucke mal parallel gerade, wer so vereinslos ist als Rechtsverteidiger. War noch keine Granate dabei. Auf den ersten Blick. Okay. Ich hoffe, die Uwe haben knapp fast eine halbe Stunde rum. Wie blickt ihr denn jetzt voraus? Also ich würde mal nur noch kurz auf die nächsten Spiele gucken. Heute wurde zum Beispiel terminiert, weil wir gegen Saarbrücken spielen, und zwar am 29.11. sonntags. Schönes Derby. Wie seht ihr denn jetzt die nächsten Spiele? Ich meine, die dritte Liga spielt ja wieder verrückt. Saarbrücken ist Erster, die schweben noch auf ihrer Aufstiegswelle. Da darf ich mir jeden Morgen im Büro schöne Sachen anhören. Was glaubt ihr, wohin geht unsere Reise? Seid ihr sehr positiv oder denkt ihr wieder, oh, wir haben wieder im Frühjahr nächstes Jahr Marco Kurz als Trainer oder was?
Nee, also
wie seht ihr das? Rico ist positiv.
Ich bin positiv, stimmt, ja. Es war auch schon vor der Saison, hat man gewusst, so okay, die ersten 5-6 Spiele werden schwer. Waren sie jetzt auch sehr schwer sogar. Aber danach kommen die leichteren Gegner. Also vermeintlich leichteren Gegner.
Wie meinst du das?
Leicht? Ja gut, wenn du am Anfang hattest du den Waldhof, der letztes Jahr eigentlich eine super Serie hatte, und das Derby. Du hast Ingolstadt, die auch ein hohes Budget haben. Du hattest die Münchner Amateure, die letztes Jahr Erster geworden sind. Dann hattest du die auch aufgestiegen sind, die auch auf so einer Euphoriewelle reiten. Dresden, der Top-Favorit in dieser Liga. Also das waren schon harte Gegner. Und jetzt kommen halt so diese anderen Drittligisten.
Oh Gott, du weißt, was du gerade machst, ne? Du unterschätzt unsere nächsten Gegner.
Solange das die Mannschaft nicht macht, das ist ja in Ordnung.
Das ist gefährlich. Die Mannschaft hört auch unseren Podcast. Bestimmt.
Ja. Das sind die Kabinenhits.
Ja, genau. Jeder im Bus hört erstmal unseren Podcast. Ja, warten wir es ab. Ich hoffe, dass es gut wird. Gerade übrigens, ein heißer Kandidat wäre doch Julian Korb. Letzte Saison noch Hannover 96.
Der ist vertragslos.
Der ist vereinslos, ja. Aktueller Marktwert 950.000, den können wir uns doch jetzt leisten.
Aber da höre ich schon wieder einen Trainer von Saarbrücken weinen.
Nicht nur der.
Ja.
Gut, aber möchte man es ihm verübeln? Das ist schon irgendwie eine groteske Situation, oder nicht?
Ja, ja, klar. Das wirkt schon
ein bisschen komisch. Ich glaube, in komplett Deutschland der Verein, oder Platz 6 vom Transferplus. Also ich glaube, so viele Vereine haben keinen Transferplus erwirtschaftet. 5 andere Vereine haben mehr erwirtschaftet. In der ersten und zweiten und dritten Liga als der FCK.
Also ganz ehrlich, wenn die in der Situation gewesen wären, hätten sie es auch gemacht. Ja, also, da muss man nicht heuchlerisch genug sein. Und auch dieser Kommentar aus München von 60 ist lächerlich. Ich erinnere nur, vor 4 Jahren oder 5 Jahren hieß es das Ziel bei den Champions League, als der Investor eingestiegen ist. Also alle mal
ist er schon da?
Und er ist noch bei denen irgendwie irgendwas.
Ja, der hat immer noch Anteile.
Also, ja. Klappt ja gut.
Ja.
Hallo, die waren auch ganz relativ gut, bis Saarbrücken kam. Naja. Männers, möchtet ihr was ergänzen, außer dass wir gegen Meppen gewinnen endlich mal? Es wird endlich Zeit, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie das anfühlt, sich zu gewinnen.
Nö, wir gewinnen, Punkt. Ja. Ende der Geschichte.
Ja.
Ende des Podcasts.
Ich wollte gerade sagen, gibt kein schöneres Schlusswort, außer vielleicht noch ein paar Schlussworte für Dominik Schad. Schlusswort klingt jetzt sehr martialisch, so meine ich jetzt gar nicht, aber wir haben ein paar Fans gefragt, ob sie ein paar Genesungswünsche uns schicken per Sprachnachricht und die packen wir einfach hinten dran an den Podcast. Falls Dominik Schad unseren Podcast hört und wir werden ihn 10-mal verlinken, dass es mitkriegt, kann er sich es gerne anhören und an dieser Stelle sage ich auch nochmal gute Besserung. Der Fuß wird wieder gerade und es wird auch alles wieder gut. Und danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Machen wir mal nicht so lange Pause. Mal gucken, wie es zeitlich wird. Vielen Dank. Bis demnächst. Ciao.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Lieber Dominik, wir vom Fanclub Eifelhölle aus Bitburg wünschen dir für deine Verletzung alles Gute, gute Genesung. Bleib stark und komm wieder gut zurück.
Das gestern Abend gesehen habe, wie der Fuß schon gestanden hat, habe ich genau gewusst, dass es dasselbe Bruch ist oder dasselbe Verletzung ist, wie ich hatte. Dominik, wünsche ich dir gute Besserung. Ja, lass dich bald sehen im Reha-Med. Wir sehen uns dort auch dann.
Hallo Dominik, wir Sabrina und Sebastian wünschen dir eine schnelle Genesung, gutes Heilfleisch und dass du noch stärker zurückkommst. Sei bei deiner Verletzung derselbe Kämpfer wie auf dem Platz. Und wenn du Langeweile hast, kannst du all die Genesungswünsche in deinem Spielerthread auf Transfermarkt oder auch auf Twitter nachlesen.
Hallo Dominik, ich wünsche dir alles Gute. Es sah sehr böse aus, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt gelesen, Wadenbruch, naja, kann man reparieren. Wie gesagt, auf diesem Weg wünsche ich dir alles, alles Gute. Du fehlst jetzt schon auf dem Platz. Und ich hoffe, dass wir dich bald wiedersehen. Ganz liebe Grüße aus Ludwigshafen von Uwe.